Hi Deadly.
Hi, Alex.
Der Chris hat einen Brief geschrieben, hast du letztens
Der
gesagt.
Chris hat einen Brief geschrieben.
Und
Und
der
ich habe natürlich gut
Schatzschiff.
vorbereitet, wie ich bin,
Ach was.
den Brief nicht offen.
Ich
Eine
schon,
Sekunde.
ich nehme ja nicht nur Ton auf,
Ah.
sondern auch Bild. So, da
Ach.
habe ich heute Deadly und Hex habe ich vor mir stehen, Star Citizen und Tech Talk und dann ist Letter from the Chairman mit einem wunderschönen, ja, quasi Rücken von einem Astronauten zu sehen, der auf den Regenbogen schaut. Nein, das ist eher, das sind die Ringe von einem Planeten. Ja, und ich habe das auch mal so ein bisschen durchlaufen lassen durch meine Assistenzsoftware hier, um mal zu gucken, was los ist. Und Rice hat mir heute sogar ein Video zugeschickt, was ich ganz spannend finde, noch nicht gesehen. Das hat aber so den Tenor, yeah, 1.0, ich freue mich voll. Und Rice meint in diesem recht langen Video, was man eher in Etappen gucken muss vielleicht, weil es so lang ist. So habe ich das zumindest interpretiert. Da sagt der Content Creator, ey, guckt mal, was alles eigentlich schon da ist. Also eine 1.0 ist gar nicht so weit entfernt. Naja, und wie weit entfernt wir sind mit Squadron und so weiter, ich denke, da wird es Hinweise im Brief geben. Viele, die das hier hören, haben den gleich auch schon durchgekaut, beziehungsweise auch schon alles durchanalysiert. Bin mal gespannt zu deiner Meinung dazu. Ich habe so ein paar Stichpunkte mir gemacht auch, genau.
Also, ich habe mir das Ding erstmal noch ganz altmodisch ohne KI durchgelesen.
Das finde ich großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Zumindest einer von uns.
Ja, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, dieser Letter of the Chairman ist ja eigentlich immer relativ gleich aufgebaut jedes Jahr. Es gibt immer erstmal einen Rückblick über das Jahr, was so passiert ist. In diesem Fall halt das Jahr 2025. Was es da so alles gab, die neuen Technologien, die reingekommen sind, der neue Content, der reingekommen sind, der Umstand, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir ja wirklich dieses Jahr zwei neue Sternensysteme bekommen haben. Gut, das eine davon ist nur anteilig drin, aber darum wird es halt 2026 gehen. Trotzdem ist ja nichts schon in den Anfängen da. Und das war mir ja auch total entfallen, bis zu dem Punkt, wo ich das Ganze wieder gelesen habe. Wir haben ja erst Ende Januar 2025 haben wir eigentlich Pyro auf dem Live-Release gehabt.
Und es hat auch lange
Ich gut.
gedauert, dass man das entdeckt und davon zehrt und was auch alles
Ja.
damit kam und so, ja. Und was auch alles mit diesem System ausprobiert wurde. Will nicht zu vorgreifen, aber die Systeme wären wahrscheinlich so quasi auch nicht möglich gewesen, wenn Server-Meshing, was ja auch irgendwie,
Nein, auf keinen Fall.
ne, das, was auch im Letter auf jeden Fall drin vorkommt. Ich glaube, viele sind so ein bisschen oder ich hatte das Gefühl, dass manche so demnach sagen, ja, Moment, das ist es ja noch nicht, aber es ist ja genug vom Server-Meshing, um drei Systeme jetzt zu haben oder vier oder fünf und so weiter. Und sie bauen ja stetig daran weiter, ja.
Ja, dann im zweiten Teil des Briefes nach diesem Rückblick darüber, dass 2025 ja das Year of Playability war, also das Jahr der Spielbarkeit,
Und Stabilität.
geht Chris dann im nächsten Absatz auf Squadron 42 ein. Was da eigentlich im letzten Jahr passiert ist, weil da war es extrem ruhig. Wir haben eigentlich keine neuen Infos zu Squadron bekommen, außer dass wir halt mal irgendwann dann die Ankündigung hatten, Ende 2025 wird es nichts. Wir schieben das Ganze nach 2026 und melden uns wieder, wenn es ein Datum gibt. War, was Squadron anging, eigentlich absolute Funkstille. Da gibt es hier jetzt quasi einen Report, was da der aktuelle Status ist. Da können wir vielleicht gleich noch mal drüber gehen. Dann geht es im dritten Absatz um das Thema Community und Events. Das, was Star Citizen ja auch mit Star Citizen macht, was die Community so getrieben hat. Bar Citizens sind kurz angeschnitten worden, andere Events. Die CitizenCon Direct wurde kurz angeschnitten und dann im vierten Abschnitt, der so schön betitelt wird als Eye on the Horizon, also das Auge, der Blick auf den Horizont, um es grob zu übersetzen, schneidet er dann halt an, was jetzt die nächsten Dinge sind, die angegangen werden sollen, idealerweise in 2026, was da der Fokus ist und was wir als Spieler dann auch erwarten können im kommenden Jahr. Und ja, vielleicht, also vermutlich die wirklich interessanten Sachen für uns, Community und Events, hat viele tolle Sachen gegeben. Ja, Bar Citizen werden die meisten sicherlich kennen. Grundsätzlich ganz coole Geschichte. Da trifft sich einfach die Star Citizen Community und wenn jemand in der Nähe ist, kommen gerne auch mal CRG-Entwickler vorbei und besaufen sich dann zusammen mit den Fans.
Ich trinke da mal nur
ansonsten,
Tee.
Mhm. Ja. Ja, gut. Ansonsten, was so in 2025 passiert ist, alles, da gab es ja einiges, was an neuen Features gekommen ist, was an neuen Umgebungen gekommen ist. Und das alles aufzuzählen, würde ich jetzt auch so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber was halt bis zu diesem Letter from the Chairman halt die große Frage war, ist, was ist mit Squadron 42? Mhm. Weil bis auf die Nachricht Anfang des Jahres, ja, nee, 2025 wird nichts, haben wir nichts gehört, außer dann noch zur CitizenCon Direct oder am Rande der CitizenCon Direct, ja eigentlich nicht direkt auf der CitizenCon Direct, dieses, ja, wir arbeiten dran, wir melden uns, wenn es was Neues gibt, aber wir haben euch eigentlich nichts Interessantes mehr zu sagen, außer dann irgendwann, wenn es ein Release-Datum gibt.
Ja, ich glaube im Letter, sag.
Das Thema Squadron 42 wird halt an zwei Punkten angeschnitten. Erstmal in diesem dedizierten Paragraph und dann wird es nochmal wieder aufgegriffen in dem letzten Abschnitt. Das in dem Eye on the Horizon heißt also, sie planen, dass es nächstes Jahr mehr zu Squadron geben wird. Mhm. Aber in diesem Abschnitt zu Squadron 42 geht es halt darum, erstmal war der Hauptfokus in 2025, dass man weiter dran arbeitet. Schön nichtssagend. Die Originalphrase ist, our focus throughout 2025 was to build on the progress of 2024. Heißt also, unser Fokus durch 20 oder über 2025 war es, auf den Fortschritten der Vergangenheit aufzubauen. Ja, schön. Und dann, und das ist jetzt das eigentlich Interessante, bringing the game to content complete. Das heißt also, das Spiel ist content complete, alle Inhalte sind da, es geht jetzt wirklich nur noch ums Polishing. Und closing out remaining core tasks in preparation for beta. Das kann jetzt vieles heißen. Grundsätzlich direkt übersetzt heißt es halt so viel wie, noch einige Kernaufgaben sind abgeschlossen worden, um eine Beta vorzubereiten. Wie diese Beta aussehen wird, wissen wir nicht.
Steht nicht drin, ja.
Das Thema Squadron 42 Beta wird mehrfach aufgegriffen, aber das kann nach aktuellem Wissensstand heißen, es gibt eine Beta für uns Bäcker. Es kann heißen, das Ganze geht in irgendeiner Weise zu den Evocatis oder zu einer anderen Focus-Test-Group, wie auch immer die aussehen mag. Das kann heißen, dass das Ganze in die internen Tests weitergeht, weil aktuell ist es wohl so, dass CIG einmal in der Woche einen Review hat, wo dann halt einer quasi in diesem wunderschönen Film-Dingens, sag schnell, Kino, das war das Wort. In diesem wunderschönen Kino, das sie sich da in Manchester gebaut haben, sitzt sich einer vorne hin und spielt quasi durch ein Stück des Spieles durch und 20 andere Leute sitzen in dem Raum drin und machen dann Notizen.
Interessant.
Und das kann sein, dass sie einfach intern dann auf den Beta-Build-Stage gehen, um von da aus wirklich interne Testgruppen das Ganze weiter testen zu lassen, dass dann auch mehr Leute da Hands-on-Time mit dem Spiel bekommen. Also wie diese Beta aussehen wird, wissen wir nicht.
Mhm.
Was aber ganz klar drin steht zum aktuellen Stand ist, dass alle Kapitel sind voll spielbar von Beginn bis Ende. Was ja in
das ist eine konkrete
eigentlich inbegriffen
mal,
ist.
Aber ja, genau.
Ja, das heißt also, das Spiel ist komplett spielbar. Und sie haben es auch mehrfach schon, oder sie spielen es regelmäßig selber durch. Auch das ist schon gut, weil gewisse andere Studios tun sowas erwiesermaßen nicht. Wir wissen hier, dass das Squadron 42 mit der Kampagne über 40 Stunden Länge haben soll. Was ja für eine Singleplayer-Kampagne auch schon echt
Das war auch meine Frage, wo ich das gelesen habe. Also so wo ist denn da der Mittelwert? Und ich meine, dass ich oft irgendwas um die 40 Stunden auch lese. Ne, das heißt ja, also es gibt auch Spiele, da rennst du einfach quasi dem Leitfaden irgendwie durch und dann hast du 40 Stunden oder du machst die Sidequests. Jetzt ist, glaube ich, Squadron 42 wird eher ein Spiel sein, eher ohne Sidequests und Open Verse und sowas.
Vermutlich ne? Ja.
Genau. Also ich glaube, das ist schon recht realistisch, so sich Zeit nehmen und wenn man dann gut durchkommt, dann ist es das auch.
Also von dem, was ich halt so aus dem Material, das wir haben, herausgelesen habe, und das ist jetzt Spekulation à la Deadly, das Ganze, gut, auf dem Prolog, da dienen wir auf dieser Javelin als Teil des Militärs und danach werden wir dann auf die UEES Stanton, also eine Idris, versetzt, um da mit dem Old Man Luke Skywalker, nein, ich habe seinen Namen vergessen, Ich weiß den Namen des Charakters nicht mehr, aber Mark Hamills Charakter, der ist ja quasi unser direkter Vorgesetzter und wir sind quasi dessen Schüler. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das Spiel immer so aufgebaut, dass wir quasi von dieser Idris aus irgendwelche Missionen fliegen und uns da dann halt durch diesen Konflikt durchfädeln. Mhm. Und alleine schon dieser Aufbau legt nahe, dass es kein Open-World-Story-Game wird, sondern dass es wirklich eher schlauchförmig wird, weil wir haben immer wieder diesen Ankerpunkt, wir sind auf dieser Idris, wir fliegen von da aus dann eine Mission, dann kommen wir wieder zurück, dann fliegen wir die nächste Mission, dann kommen wir wieder zurück und so weiter und so fort.
Aber halt wahrscheinlich bombastisch, ne? Also mit Booten, mit weiß ich, FPS-Leveln
also,
und keine Ahnung.
Wenn ich mir so anschaue, was wir davon bis jetzt gesehen haben, wenn die komplette Story auf diesem Level bleibt, dann wird das schon, von dem, was wir vom Prolog gesehen haben, dann wird das schon echter Hammer. Weil der Prolog, der hatte ja einen Pacing, das ging eigentlich schon fast so an einen klassischen Hollywood-Film ran. Mhm. Von der Inszenierung, von dem Storytelling, von dem Pacing. Obwohl man sagen muss, das Pacing ist ungefähr, naja, halb so schnell wie in so einem klassischen Film, wie man ihn im Kino sehen würde. Ist jetzt so meine grobe Schätzung.
Ja, ja.
Wenn das Pacing also gleich bleibt, dann haben wir hier ungefähr 20 Stunden an Kinofilm, gestreckt auf 40 Stunden mit Gameplay. Mhm. Und dann kann man sich jetzt schon mal ausmalen, so ein Hollywood-Blockbuster mit 20 Stunden, da kann man eine komplette Herr-der-Ringe-Trilogie und einen Hobbit erzählen. Mhm. Das hat schon wirklich das Potenzial, rein rechnerisch, dass da echt eine bombastische Story, eine lange Story, eine komplexe Story mit viel Worldbuilding reinpasst. Und das halt in, was nach aktuellem Wissensstand, Teil 1 von 3 ist.
Du weißt aber nicht, ob wir in Squadron irgendwie Banu sehen oder vielleicht sogar die Xian oder so.
Es wurde ja immer schon mal wieder so ein bisschen angeteasert, dass wir auf jeden Fall mit Alien-Technologie in Kontakt kommen werden. Mhm. Und zwar mit Alien-Technologie, die nicht der Vandul-Natur ist, weil da haben sie ja relativ strikte Designsprachen. So, ich bin der Meinung, dass ich schon Sachen gesagt habe, also Vandul ist klar, dass da Vandul-Technologie rumfliegt. Mhm. Ich bin der Meinung, ich habe schon was gesehen, was ich jetzt in Richtung Xian eingeordnet hätte. Banu-Sachen habe ich noch nicht gesehen, aber das werden wir sehen müssen. Und da hat CIG ja eigentlich wirklich extrem effizient Informationen zurückgehalten.
Ja,
weil
in der Tat, ja.
Wir kennen die erste Stunde von dem ganzen Spiel. Da fehlen Stunde 2 bis 9 oder 2 bis 40, also 39 Stunden von Gameplay haben wir vielleicht alles in einem eine Minute an Footage von gesehen. Mhm. Ohne jegliche Einordnung, wo das Ganze stattfindet, wie das Ganze stattfindet, was da eigentlich stattfindet. Wir wissen, man fährt irgendwo mit dem Boot durch die Gegend, aber wir wissen nicht, warum. Wir wissen, wir kommen auf irgendeine dieser Terraforming-Stationen, aber wir wissen nicht, warum. Also ganz, ganz, ganz viel von der Story ist halt noch wirklich komplett im Dunkeln für uns Spieler. Und ich glaube, darüber zu spekulieren, wäre einfach noch zu früh.
Ja, deshalb, also ich könnte mir auch schwer vorstellen, so eine Beta, so eine offene Beta oder sowas da davon zu sehen oder sowas. Aber lassen wir uns da mal
überraschen. Was sie vielleicht machen könnten und was durchaus auch eine Sache ist, die andere Studios ja durchaus machen, ist, dass sie dann sagen, wir machen hier eine Beta, eine Gameplay-Beta. Und da machen wir vielleicht den Prolog plus noch das erste Kapitel nach dem Prolog, also zwei, vielleicht drei Stunden an Gameplay am Anfang der Story. Und dann lassen sie uns an einem schönen Cliffhanger baumeln und dann müssen wir ein halbes Jahr danach warten, um zu sehen, wie die Story weitergeht. Mhm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass EIG sowas bringt, aber einmal mehr, wir haben da keinerlei konkrete Informationen und können nur spekulieren, was da der weitere Plan ist. Ja, aber wie gesagt, zum Stand von Squadron zurück. Aktueller Stand ist, das Spiel ist von vorne bis hinten spielbar.
Du hast vorhin, du hast vorhin gesagt, es kommt im nächsten Jahr März. Habe ich mich verhört?
Nein, es kommt im nächsten Jahr mehr.
Ach, mehr? Okay, ich dachte März, Deadly. Okay, alles klar. Nein. Wo hast du das denn gelesen? Ich habe es nicht gefunden. Nein. Oh Gott sei Dank. Ja, dann fällt mir ein Stein vom Herzen.
Vermutlich im nächsten Jahr mehr. Ja gut, alle Spiele, alle Kapitel sind komplett spielbar. Dann steht hier jetzt drin, it's becoming increasingly clear how special it will be once the remaining polish, optimization and bug fixing is complete. Ja, gut, ist jetzt halt wieder Marketing-Sprech. Es wird super toll und super, ein super einzigartiges Spiel. Wenn wir denn fertig sind mit dem Polishing, okay, kennt man, es ist die Star Engine. Optimisierung, auch das ist die Star Engine, und Bugfixing, auch das ist die Star Engine. Das klingt also sehr danach, dass das Spiel eigentlich erstmal in einem komplett spielbaren Zustand ist, vermutlich auf einem ähnlich guten technischen Stand, vielleicht sogar etwas besserem technischen Stand als Star Citizen. Mhm. Und dass sie jetzt halt daran arbeiten, diese ganzen technischen Probleme, die halt mit der Engine mitkommen, in irgendeiner Weise zu lösen. Erstmal im Rahmen von Squadron 42. Und das macht mich wirklich extrem glücklich, weil das heißt, und das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, dadurch, dass eben beide Spiele diese Engine nutzen, die Star Engine, kommen in der Regel viele, insbesondere Optimierungen der Engine, kommen nach relativ kurzer Zeit auch im PU an, also in Star Citizen.
Okay.
Das heißt, also wir können davon ausgehen, dass viele dieser Optimisierungen Optimierung und der Bugfixes aus der, die halt mit der Star Engine als Engine selber zu tun haben, dass die dann auch im kommenden Jahr in Star Citizen ankommen werden.
Also zählt dazu, so wie ein Stein zum Beispiel fällt oder wenn man Gegenstand ablegt, dass er nicht so rumbackt und sowas, ne? Denn das also erst, im Kleinen der größte behoben Punkt, ist.
Der größte Punkt wird vermutlich Performance. Mhm. Performance-Verbesserung. Mhm. Ja, dann kommt jetzt am nächsten Absatz von diesem Letter from the Chairman. Großer Teil, was das überhaupt möglich macht, ist halt die Technologie, die wir in den letzten Jahren gebaut haben. Die Star Engine. Dann gibt's hier jetzt, Star Engine ist so toll und kann das alles ohne Ladebildschirme. Und auch das ist halt eine Sache, die kennen wir. Weil wir spielen das Spiel, das auf dieser Engine basiert, spielen wir jetzt seit Jahren, teilweise Jahrzehnten. Und dann hier im letzten Absatz, und das ist jetzt eine Sache, die habe ich erwartet, aber da bin ich extrem froh, das selber nochmal zu hören. Im vierten Absatz hier in diesem Squadron 42 Teil von dem Letter from the Chairman heißt es nämlich jetzt, equally important is the quality of the content itself. Das heißt also, genauso wichtig wie die technischen Möglichkeiten, die wir überhaupt haben mit dieser Engine und die Immersion, die wir dadurch kreieren, ist auch die Qualität des Contents, den wir abliefern. Und das ist eine Sache, Chris Roberts wird ja immer nachgesagt, der Mann ist Perfektionist. Und das hat ihm oft im Weg gestanden. Aber ich glaube, insbesondere mit Squadron 42 ist das tatsächlich eine wirklich gute Sache. Weil wir haben hier einen Menschen, der hat Erfahrung als Regisseur, der hat Erfahrung als Spieleentwickler und der stellt sich hier jetzt hin und lässt seinen Perfektionismus auf eine Singleplayer-Kampagne los und zählt hier jetzt spezifisch auf, dass es mit sowas losgeht, Performance Capture und Charakterdesign, Umgebungsdesign, Schiffsdesign, die Beleuchtung muss stimmig sein, der Sound muss stimmen, die Cinematics müssen stimmen. Und sagt hier jetzt dazu, the level of care across the entire game is something I'm incredibly proud of. Das heißt also, das Niveau, auf dem das Ganze ist, und auf dem sich um diese ganzen Sachen gekümmert wird, ist etwas, wo er als bekannter Perfektionist stolz drauf ist.
Ja, das sagt ja schon was, genau.
Das sagt schon echt was aus. Und dann sagt er jetzt halt, damit kombiniert, mit diesem Perfektionismus kombiniert, machen die interaktiven Systeme, die wir ja auch aus der Star Engine kennen, kreiert das eine Erfahrung, die dich in sich hineinzieht und dort auch hält. Und das ist wirklich eine Sache, die macht mir Hoffnung, weil letztendlich kann sich CIG als Firma es vermutlich nicht unbedingt leisten, dass Squadron 42 jetzt wirklich floppt. Mhm. Weil auch das ist ja ein Spiel, das ist jetzt seit 10 Jahren in der Entwicklung, hat hunderte Millionen an Dollar verschlungen und ist ein Spiel, das nun ja letztendlich zeigt, was CIG kann als Entwicklerstudio und was die Star Engine als Engine, die dieses Studio entwickelt hat oder auf die dieses Studio wirklich setzt, kann. Und wenn dann die Story nicht stimmt und schlecht geschrieben ist oder wenn das Spiel halt blöd aussieht und auch nur irgendwas nicht richtig stimmt, dann stürzen sich halt alle drauf und sagen, ja, das ist ein Flop. Dann wird das mit Star Citizen auch nichts.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, weil dieser Schlauch, von dem wir gesprochen haben, das ist ja, wer früher Wing Commander gespielt hat, der kennt ja genau, dass man ist auf dem Schiff und dann hat man das nächste Briefing und dann gibt's noch ein paar Gespräche zwischendurch. Das wird ja natürlich irgendwie aufs nächste Level gebracht und ich bin mal super gespannt, wie das dann da aussehen wird. Was ich interessant fand, ist auch nochmal die Zahlen, die einfach Chris Roberts genannt hat, einfach so quasi, wenn es um 2025 ging und was schon abgeschlossen ist. Und vor allem aber auch, dass er erwähnt hat, dass es eben diesen experimentellen VR-Modus gibt, den du auch mitgebracht hast als Thema für eine Folge, der sehr viele Zuschauer auch interessiert hat, auch gerade im letzten Stream habe ich so wahrgenommen. Da wollten sich auch Menschen auf jeden Fall nochmal den Beitrag beziehungsweise Podcast zum VR nochmal anhören. Ja, man spricht von diesen Rekordwerten oder er spricht von diesen Rekordwerten, die erreicht werden beim Spielen. Das habe ich ja auch festgestellt. Ich habe mich echt irgendwann mal im Jahresverlauf habe ich mich gewundert, Moment, wir sind zwischen den Patches und so viele aktive Leute. Das kenne ich nicht, ne? Du kennst es ja, bisher war es immer so. Und das ist vielleicht das nächste Thema noch zu 2025 Patch und Update-Zyklen. Das heißt, du hast einen Patch gehabt und dann kamen alle wieder, haben sich das angeguckt und 2 Wochen später war es wieder ja ein bisschen abgeflaut und sowas. Das hat sich jetzt komplett anders verändert. Unter anderem durch eben diese Update-Zyklen oder wie das Ganze aussieht. Du erinnerst dich auch vielleicht, darüber haben wir gesprochen, 3.3, 3.4, alle halbe Jahre gab es oder im Quartal gab es immer diesen Wipe. Und so weiter. Also dahingehend war 2025 schon was komplett anderes. Ja, also diese Zyklen und wie die Patches kommen. Es war auch meistens so in diesem Jahr, dass das etwas released wurde und kurze Zeit später kam schon der nächste Evocati und dann PTU und so weiter. Ja. Mhm. Aber es werden auch Dinge eben auch für 2026 jetzt in Angriff genommen, ne?
Ja.
Ja, der Server-Meshing-Ausbau, genau. Ich glaube, das muss man auch mal wieder betonen, das ist noch nicht da, wo es sein soll, ne? Beispielsweise. Mhm. Und du, ich freue mich am meisten wirklich auf die Planetentechnologie, die man sehen wird bei Nyx 1, so wird er doch heißen, oder? Der Terraforming-Planet, Deadly, ich sag's dir immer noch, ich werde da wahrscheinlich eine Woche im Wald verbringen. So wunderschön finde ich die Wälder, die man gesehen hat, wenn sie dann so aussehen, glaube ich aber auch inzwischen.
Du, ich werde mich da hinstellen. Und ich werde mir Stunden einfach nur von Umgebungen aufnehmen, damit ich mir die auf meinen Desktop als Bildschirm schon
anschauen kann. Okay, okay.
Nee, aber das ist ein ganz guter Übergang zu dem letzten Abschnitt hier. Eye on the Horizon nennt Chris das Ganze. Und da geht er halt darüber, was wir in 2026 erwarten können. Und hier sagt er jetzt halt, wenn wir nach vorne schauen, nach 2026, bleibt der Fokus klar. Es wird weiter darum gehen, Stabilität und Tiefe in Star Citizen zu verbessern, während man die Core-Systeme, also die Kern-Gameplay-Loops erweitert und weiter miteinander verbindet. Und da nennt er hier jetzt das Engineering, da sind sie halt noch nicht fertig. Da fehlen noch Schiffe, da fehlen möglicherweise noch weitere Features. Crafting steht drin als neues System, das 2026 kommen soll. Das Inventar soll überarbeitet werden. Auch das ist ja eine Geschichte. Social Tools stehen drin.
Die Versicherungssysteme natürlich, ja, genau, genau. Mhm.
Ja, die sind hier jetzt nicht namentlich genannt. Also die namentlichen sind wirklich Engineering, Inventarsysteme, okay. Crafting und die Social Tools.
Okay, okay. Also nix Versicherung, okay, okay, okay.
Ja, und andere Kernfeatures, sowie auch die Erweiterung des spielbaren Universums, also Nix 1, dann kommt ja auch noch Nix 2 irgendwann dazu, soweit ich weiß. Und eben diese Genesis Terraforming-Geschichte, die sie ja auch ganz gut in die Lore eingebunden haben. Mhm. Weil das fand ich tatsächlich auch ganz lustig. Die Technologie dahinter nennt sich ja Genesis, also das Planet Tech 4. Und sie haben jetzt aber in die Lore auch eine Firma eingebracht, die nennt sich Genesis Terraforming. Mhm. Das ist gerade die Firma, die das Terraforming an Nix 1 vornimmt und dann vermutlich auch spontan mal für ihre Innor-Erklärung an den anderen Planeten vorbeikommen wird und die ein bisschen aufpolieren wird, um dann zu erklären, warum Sachen nach einem Patch auf einmal anders aussehen.
Ja, geil. Sehr charmant auf jeden Fall. Also mit wie vielen Systemen wollten Sie mit der 1.0 live gehen? Weißt du das noch, was angekündigt wurde?
Fünf insgesamt. Das heißt, wir haben drei. Stanton, Nix und Pyro. Mhm. Die haben wir. Dann fehlt Terra. Mhm. Also unser erstes UII-kontrolliertes System. Das wird aber vermutlich das allerletzte werden. Mhm. Und es kommt noch Castra. Das haben sie ja letztes Jahr auf der CitizenCon angeteasert. Das war das mit dieser Stadt, die da in die Seite von dem Berg gebaut war.
Ja, ja, stimmt. Mhm.
Auch das wird ein Hochsicherheitssystem, wo die UEE Navy noch mit rumdödelt. Ja, dann geht es hier weiter. Server-Meshing, dynamisches Server-Meshing wollen sie im kommenden Jahr angehen. Da bin ich auch echt super gespannt drauf, weil das würde dann theoretisch heißen, dass man zumindest auf dem Papier alle Spieler in eine Spielwelt schmeißen könnte. Mhm. Vermutlich wird es dann aber eher dazu führen, dass alle Spieler in einer Region in eine Spielwelt geschmissen werden. Da kommen aber ganz viele Herausforderungen mit. Da muss das Lore-System wirklich stimmen, dann müssen andere Systeme stimmen. Also ich gehe davon aus, dass wir, auch wenn das dynamische Server-Meshing reinkommt, dass wir dann nicht direkt gleich den großen Universe-Merge haben werden.
Genau, wäre wahrscheinlich auch das, schwer darstellbar von der Verteilung. Ne? Die Verteilung wollten sie auch damals auch.
Auch das ist eine Sache, die müssen wir einfach abwarten.
Ja, ja.
Ja, hier wird jetzt halt ein bisschen näher drauf eingegangen, was das Ganze eigentlich heißt. Aber um es kurz zusammenzufassen, dynamisches Server-Meshing erlaubt ihnen halt, die Server, die unter diesem Server-Mesh sitzen, dynamisch und in Echtzeit zu skalieren. Damit man eben nicht auf das Problem stößt, dass wenn 150 Leute auf einem Fleck sitzen, dass dann alles abstürzt, sondern dann sagt halt ein Server, ich kümmere mich jetzt nur um diesen einen Fleck und ein zweiter Server übernimmt dann alles, wo dann vielleicht nur 10 Leute drumherum rumfliegen. Ja, da ist jetzt halt hier gesagt, das Ziel ist da, dass tausende Spieler in einer Instanz rumfliegen können, anstelle von den bis zu 700, die wir aktuell haben. Aber wie gesagt, wie sich das in den ersten Iterationen auswirkt, werden wir sehen müssen. Dazu kommt auch das Instancing. Da haben wir uns ja auch schon länger drüber unterhalten, nach der CitizenCon Direct als Thema. Dann geht es halt um Genesis. Genesis soll nächstes Jahr kommen. Auch das ist ja eigentlich nichts Neues.
Also wenn Sie Nix 1 jetzt fertigstellen, also es fehlen ja nur noch Straßen eigentlich oder sowas oder und Biome. Und dann ist doch eigentlich fertig, ne? Also ist die Frage, also,
soweit
wie
ich das
lange
verstanden
Sie danach
habe.
Noch arbeiten müssen. Mhm.
Soweit ich verstanden habe, ist Genesis als Kernfunktionalität ist eigentlich fertig, aber nur alleine Genesis reicht ja nicht dafür, um so einen Planeten zu bauen. Natürlich hast du dann einen wunderschön aussehenden Planeten, aber auf diesem Planeten muss es auch irgendwas zu tun geben. Da musst du dich auf einmal hinsetzen, musst dann irgendwelche Facilities für diesen Planeten bauen. Dieser Planet wird vermutlich, wenn es so läuft wie die letzten Releases, wird der mit irgendeinem neuen Gameplay-Loop kommen. Mhm. Wird der mit irgendeiner neuen Sandbox-Activity kommen? Irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Damit die Leute einen Grund haben, zu diesem Planeten hinzufliegen, der nicht ist, oh, ist das schön hier. ja, da geht es dann jetzt halt nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe, was ist Genesis? Auch das haben wir ja schon drüber geredet. Da geht es halt darum, dass man die Planeten realistischer und noch detailreicher zusammenbaut. Hier kommt dann jetzt der nächste Punkt, in diesem Paragraph so halb versteckt, das Stichwort Starkitect. Sagt dir das was?
Nee, ich überlege gerade, ob das mit der Zerstörung zu tun hat von Gegenständen oder was mit dem Base-Building jetzt in dem Fall oder vielleicht gar nichts.
Weder noch. Starkitect ist auch vorgestellt worden 2024 auf der CitizenCon. Das ist das mit den dynamisch generierten Außenposten. Aktuell ist es ja so, die stellen sich einfach hin und sagen, da stelle ich den Außenposten hin, da stelle ich den Außenposten hin, da stelle ich den Außenposten hin. Und Starkitect war das, was sie damals gezeigt haben, dass sie ähnlich wie bei Genesis, wie sie den Planeten generieren sie dann quasi die Anzeichen einer Zivilisation auch entsprechend dynamisch. Das heißt also, die sehen dann, in unseren Genesis-Rules steht drin, da und da sind irgendwelche Mineralienvorkommen. Dann generieren wir jetzt bei diesen Mineralienvorkommen, generieren wir einen Mining-Außenposten. Mhm. Dann wissen wir jetzt hier in diesem generellen Bereich von dem Planeten gibt es 15 verschiedene Mining-Außenposten. Dann generieren wir jetzt irgendwo mittig rein ein Distribution Center, bei dem diese Mining-Außenposten dann ihre Mineralien abliefern.
Ja, verstehe.
Und so weiter und so fort. Und da ist die Idee halt, dass mit Starkitect quasi Planeten auch komplett prozedural bevölkert werden können mit diesen Points of Interest, mit diesen Distribution-Centern, mit den Außenposten, mit den Bunkern, mit was weiß ich was. Je nachdem, was sie gerade da haben und es aber Sinn macht. Und dann quasi immer wieder zu größeren und größeren Clustern zusammengefasst wird, die dann für eine Zivilisation wirklich Sinn machen. Und damit können sie dann halt sehr, sehr viel und auch tatsächlich sinnige Locations auf Planeten automatisch generieren und müssen sie nicht so wie jetzt aktuell von Hand setzen.
Verstehe. Ich dachte mit dynamisch, dass an einem Ort mal was ist und dann 4 Wochen später nicht mehr. Das hatte ich dann falsch verstanden, weil das hätte mir ein großes Fragezeichen gegeben. Ja, aber cool, okay. Nee, habe ich so noch nicht wahrgenommen.
Dann kommt hier jetzt der nächste Punkt mit Starkitect oder nach Starkitect ist dann ein neues KI-Populationsmanagement. System.
Was meinen Sie
das
damit?
Weil das habe ich mir auch als sperrig.
Ja, aber auch sehr spannend gleichzeitig für dich.
Ja, das System soll, so wie ich das hier herauslese, letztendlich einfach gucken. Aktuell ist es ja so, wenn du eine Location hast, dann ist bei dieser Location gesetzt, keine Ahnung, da sitzen jetzt Ninetales rum oder da sitzt, keine Ahnung, die Headhunters Gang. Oh, sorry. Aber da passieren teilweise so lustige Sachen, wie dass du auf eine OLP fliegst und dann ist da gesetzt, auf dieser OLP sind die Ninetales unterwegs und dann stehst du draußen auf dem Landingpad und dann kommt da so ein netter Herr vorbei mit Lederhose, lila Hemd und Sturmhaube, stellt sich dann vor dir und sieht so aus, als würde er gerade eine Raucherpause machen und aber komplett ignorieren, dass er da gerade mit seiner Sturmhaube oder meinetwegen auch nur mit seinem Schnäuzer und Sonnenbrille im luftleeren Raum steht. Aktuell hast du diese Probleme halt. Oder auch, dass dann die Jungs mit der Sturmhaube irgendwo auf einem Planeten stehen, wo Außentemperatur 400 Grad sind.
Ja, ja, okay.
Und dieses KI-Populationsmanagement-System soll halt Einwohner und KIs für die Locations generieren, dass sie tatsächlich Sinn machen.
Ja, okay. Stichwort Immersion.
Das heißt also, ja, Stichwort Immersion, Stichwort, die Leute sollen da entsprechend hinpassen, Logik, die Leute sollen noch dynamischer zusammengestellt werden, weil aktuell gibt es 200 vorgefertigte NPCs und das System wählt einfach nur einen zufällig aus, der zur Fraktion passt. Und so wie ich das verstanden habe, soll dieses System da deutlich mehr auch prozedural machen und wirklich KIs generieren, die für die Location Sinn ergeben. Heißt also, da wird auch keiner mit Hemd und Krawatte, wird dann auf einmal irgendwo in Pyro auf dem Außenposten sitzen. Das wäre extrem lustig, aber auch das ergibt ja nicht so wirklich viel Sinn. Das Ziel da nächstes Jahr ist halt, dass diese drei Systeme, also Genesis, Starkitect und der KI-Manager, dass die zusammen in Nix 1 erstmals in Kombination genutzt werden, um einen Planeten zu generieren, der da wirklich Sinn ergibt. Ansonsten wollen sie auch noch einige der älteren Kernsysteme wieder anpassen. Da werden namentlich genannt, dass Item Recovery weiterentwickelt wird, das Inventar wird weiterentwickelt, das Versicherungssystem wird weiterentwickelt. Sie nennen hier spezifisch Cross-Patch Persistence, das heißt also Persistenz von Items über Patches hinweg. Da heißt es hier, der Fokus ist es, es einfacher zu machen, mit deinem Hub und gut zu interagieren und dabei die Stabilität und Geschwindigkeit von diesen Systemen zu verbessern.
Also hört sich insgesamt an, als ob wir echt im nächsten Jahr durchaus ein neues Mobiglas kriegen könnten. Also die nächste Iteration wirklich? Einfach davon, ne? Weil das sind ja die Sachen, die du hier ansprichst, die haben ja auch damit zu tun. Und manche warten immer noch auf den Knopf, wo sie ihr Schiff von außerhalb auf und zu machen können und so weiter. Vielleicht kommen ja so Dinge. Mir ist aufgefallen, eine Sache vorhin auch ein sehr großes, doch sehr unerwartetes Feature vom letzten Jahr war das Ingenieurs-Gameplay, ne? Also wie schnell das kam und jetzt ist es da und auch einfach so eine, ja, gehört jetzt einfach zu Basic da dazu. Das ist schon super spannend. Beim Populationsmanagement dachte ich nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, war meine erste Assoziation oder quasi eher Wunschvorstellung, würde ich fast schon sagen. Ich rede ja immer von diesem Wald, der mit Nyx kommt und so. Und dann natürlich, dass ein Populationssystem dann auch die richtigen, ich sag mal, KI-Viecher dann da reinspawnt, die man mit einem Speer jagen kann. Ich will das Spiel ja zweckentfremden und der Forest spielen oder so. Ich glaube, davon sind wir aber noch ein bisschen weiter weg, weil einfach ja die ganzen, das Bistadium, das fehlt ja noch ein bisschen. Und ganz spannend finde ich, also sie machen doch schon Hoffnung auf 2026 bei Squadron 42, oder? Also das ist schon, ich habe nicht gelesen, nein, aber ich habe auch nicht ja gelesen, aber es wäre immer noch möglich. Was ja irgendwie interessant ist, gibt's aber auch Zahlen zur Star Citizen, also zur 1.0, ist da irgendwas herauszulesen?
Nein.
Gar nichts.
Grundsätzlich, was man ungefähr herauslesen kann, 2026 wird's noch nichts. Weil einfach noch Features, die sie uns für die 1.0 versprochen haben, hier nicht aufgelistet sind. Die sind noch gar nicht der Fokus, weil denen andere Systeme im Weg stehen. Also Crafting gehe ich davon aus, das wird, wenn, dann erstmal eine rudimentäre Implementation. Basebuilding fehlt noch komplett.
Stimmt, auch nicht erwähnt, oder?
Nein, auch nicht erwähnt. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie erstmal mit der Crafting, mit den kleineren Iterationen, weil letztendlich soll das Crafting-System ja so auch auf das Basebuilding-System dann weiter erweiterbar sein. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie erstmal versuchen werden, das Crafting so für Items, für Komponenten, für Schiffe reinzubringen und dann einfach um die Base-Building-Geschichte zu erweitern.
Übrigens, Deadly, danke, dass du den Call trotzdem mitmachst. Du bist ja gerade auf dem Mars, das sage ich, weil die Verbindung heute zu dir so schlecht ist, also manchmal wegbricht. Das merkst du ja, glaube ich nicht. Ja, das liegt aber halt einfach an der langen Funkstrecke. Das ist ja ganz spät abends schon bei euch auch, habe ich jetzt irgendwie so.
Nein, also Hex, auf dem Mars bin ich grundsätzlich erstmal nicht, weil zum Mars haben wir gerade ungefähr 15 Minuten Funkverzögerung.
Ach so, okay, na gut. Aber wir haben doch schon von Chris dieses eine schnelle Übertragungs... Ich meine, das hat sich auch in der Lore ergeben. Jetzt können wir über Systeme hinweg
funken. Ja, stimmt.
Wieso traust du diesem Kanal nicht zu, dass er das schon bestellt hat bei Chris? Nein, Spaß. Die Verbindung ist echt ein bisschen ab und zu weg. Und ihr Lieben, das ist halt, weil der auf dem Mars ist und es nicht zugeben kann, weil die Basis streng geheim ist. Ich habe es ausgeplappert.
Ich sitze gerade eigentlich...
Wie heißt das Ding von Men?
Ich sage jetzt, wo ich tatsächlich eigentlich bin. Ich sitze gerade in meiner 890 Jump im Erdorbit, die von den Werbeeinnahmen von diesem Podcast finanziert wurde.
Genau. Dankeschön für die Spenden, ihr Lieben. Das ist besser. Die Geschichte ist echter. Ja.
Ja.
Greifbarer. Warst vorhin aber, weiß nicht, warst du durch mit du hast ja Cross-Patch Persistence angesprochen, also über den Patch hinweg. Das waren so diese Core-System-Upgrades. Crafting hast du angesprochen. Was ist denn mit diesen, ich verstehe es bis heute noch nicht, die physikalischen Zerstörungssysteme, die nur ein Teil davon macht doch in Star Citizen Sinn. Also man wird doch nicht Baum fällen können und der Baum... Ja, Maelstrom. Man wird einen Baum nicht fällen können und dann ist auch immer gefällt und wächst irgendwie nach. Das ist nicht. Bestandteil, oder? Und sowas.
Das müssen wir sehen, wie tief man jetzt dran geht. Auch das ist halt eins der Features, die wir wissen, es existieren zumindest Prototypen, aber wir haben keinerlei Ahnung, inwieweit die schon in der Star Engine implementiert sind. Auch die werden hier nicht namentlich benannt.
Ich meine, aus dem Spiel selber kennst du doch diesen Augenblick, wo du diese Kanister abschießt und sowas. Das ist ja auch schon Zerstörung. Und die kommen ja wieder und sowas. Also irgendwie ist es ja schon in der ersten Iteration drin. Es sei denn, es hat damit gar nichts zu tun.
Ja, nee, es ist nochmal was anderes. Mhm. Es ist nochmal was anderes.
Okay.
Also auch auf technischer Sicht. Weil es ist eine Sache, ob du einfach einem Objekt einen Lebenspool gibst und wenn der Lebenspool alle ist, dann explodiert das Ganze. Mhm. Und eine komplett andere Sache, wenn du halt ganz genau simulierst, wo schlägt der Schuss ein, was von diesem Objekt macht der quasi, macht der dann kaputt, wie sieht das eigentliche Schadensmodell aus? Das ist technisch, ist es nochmal ein komplett anderes Level.
Mhm.
Und von daher, meiner Meinung nach, eigentlich nicht vergleichbar. Maelstrom ist ein Feature, wir wissen, es soll vor der 1.0 irgendwann kommen. Wir wissen aber noch nicht wann und es steht auch fürs kommende Jahr noch nicht drauf, weil halt vorher andere grundlegende technische Sachen geklärt werden müssen. Dafür brauchen sie als Blocker das dynamische Server-Meshing, weil sonst brauchen sie gar nicht anfangen, sich zu überlegen, wie das Ganze jetzt in irgendeiner Weise netzwerktechnisch gehandhabt wird, wenn sie das Netzwerk-Backend dahinter noch gar nicht haben. Dann ist halt die Frage mit dieser dynamischen Zerstörung, wie weit bringt man das Ganze, inwiefern hat das dann auch Impact auf Base Building, inwiefern hat das Impact auf Schiffe? Also da gibt es ganz, ganz viele ungeklärte Fragen, die vermutlich diese Thematik einfach noch aktuell blockieren. Und da müssen wir halt einfach sehen, vielleicht stellen sie sich auch nächstes Jahr dann hin und sagen, so hier, letztes Jahr war das Überraschungsfeature war VR, dieses Jahr ist dann das Überraschungsfeature Maelstrom. Kann sein, aber wir wissen es nicht.
Also ich habe das Gefühl, diese Letter from the Chair, der Chairman, ist Chris Roberts eventuell, ne, ist nur ein Gefühl aus meiner subjektiven kleinen Welt herausgesehen, ist ihm aber eventuell noch viel einfacher gefallen als vielleicht der um die 318 herum, wenn es die 318 war. Das war echt ein herber Rückschlag. Ja,
gab es gerade da vorne einen Letter.
Ja.
Ja, also die 318 war ja der Quartal 1 Patch damals, das heißt, also der Letter from the Chairman, der kommt ja immer traditionell kurz vor Weihnachten.
Genau, war aber die 318 nicht zu Weihnachten. Ich hätte schwören können, dass wir noch vor Weihnachten da saßen.
Das war der erste Patch in dem Jahr.
Okay. Hm.
So. Es gibt hier aber noch einen Absatz und das ist jetzt das, worauf die Leute gewartet haben. Eye on the Horizon, Squadron 42. Und da sagt Chris jetzt, für Squadron 42 ist unsere bleibt unsere Priorität die Qualität und Polish von Squadron, während wir uns auf die Beta-Builds und dann auch das Release zu bewegen. Wir sind uns sicher in der Richtung, in die das ganze Spiel geht und voll fokussiert auf darauf, das Ganze auch abzuliefern. Wir wissen, dass viele von euch sich darauf freuen, das Ganze zu spielen. Und wir freuen uns darauf, das Ganze in eure Hände zu legen. Wie auch immer das aussehen mag. Er hält sich hier, glaube ich, ganz bewusst offen, ob es jetzt eine Beta für uns geben wird oder nicht.
Mhm.
Und dann sagt er, und das ist ganz interessant, wir planen nicht in irgendeiner Weise eine langgezogene Marketingkampagne dafür zu fahren, weil wir eben schon viele Trailer und Gameplay-Previews dafür released haben.
Mhm.
Und dann sagt er, wenn die Zeit reif ist, werdet ihr und der Rest der Gaming-Welt viel mehr von uns darüber hören. Heißt also, hier ist er ganz gezielt sehr vage damit. Unter anderem vermutlich, weil man ihm ja verboten hat, in irgendeiner Weise Daten zu nennen. Weil der Fluch von Cloud Imperium Games ist, wenn Chris Roberts ein Datum nennt, kann dieses Datum nicht eingehalten werden. Ähm, Wir erinnern uns daran, wie Squadron 42 ja eigentlich schon nach Chris' Angabe 2016 released wurde. Ja?
Pack jetzt
plus minus
die
10 Jahre.
Aus, ja.
Nee, aber hier ist halt ganz klar, er hält sich da ganz bewusst bedeckt, was jetzt die weiteren Schritte hier und insbesondere den Zeitrahmen für weitere Schritte angeht. Wir wissen, eigentlich soll irgendwas 2026 kommen, aber meine Vermutung, weswegen hier diese Beta ganz bewusst benannt ist, ist, dass man sich hier gezielt die Option offen hält, dass wenn das mit dem Release 2026 aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, dass man dann halt sagt, hier Leute, habt ihr eine Beta, mhm. Wir sehen uns dann nächstes Jahr mit dem vollen Release, aber damit könnt ihr schon mal Spaß haben, ja. um den Leuten dann halt was zu geben, um sie hinzuhalten.
Anzuteasern. Ich hätte jetzt aber echt quasi Gegenteiliges erwartet, dass sie wirklich dann wenn es vorm Release ist, dass sie so richtig die Werbetrommel rühren. Hätte ich jetzt gedacht. Wenn
ja,
ich dich richtig
aber,
verstanden habe, steht drin, dass sie genau das nicht machen werden.
Naja, sie wollen keine langgezogenen Marketing.
Langgezogen, okay, ja, ja, okay. Ja, ja. Okay, also quasi
heißt,
so.
Also sowas wie Cyberpunk zum Beispiel, dass ja. dann über 5 Jahre das Ganze angeteasert wird, das wollen sie, glaube ich, wirklich vermeiden.
Mhm.
Weil sie da halt auch als Firma schon viele schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht haben, muss man einfach sagen. Vermutlich wird das eher so ein, ja, wir haben hier ein festes Release-Datum in 4 Wochen. Jetzt kommen die ganzen Trailer, jetzt kommen die großen Announcements, jetzt stellen wir uns auf irgendwelche Conventions, zeigen hier schon mal unseren Kram und darauf wird es vermutlich eher hinauslaufen, als dass man jetzt sagt, ja, im Januar gibt's den ersten Trailer, im Februar den zweiten, im März den dritten und dann kommt das Spiel Weihnachten
raus.
Ja,
ja, ja, okay, das hat Stars, das ist aber auch nicht nötig, glaube ich. Gut. Macht dann auch Sinn. Ja, sehr schön, Deadly. Also 2026 wird dahingehend noch aufregend, vielleicht das Ende der Reise, der Entwicklung von Squadron 42 und vielleicht sogar ein Release, wer weiß, vielleicht auch nächstes Jahr erst, also übernächstes dann. Und noch ein bisschen weiter weg von dem, ja, wie heißt das, Release von der 1.0, der jetzt irgendwie nur einzuschätzen wäre, so optimistischerweise vielleicht irgendwann mal 2027, aber doch eher mit dem alles, was noch kommen muss, doch ein bisschen darüber hinaus, das ist alles nur Glaskugel natürlich.
Ja.
Es ist viel, viel wichtiger, ob da genug eben kommt und 2025 kam wirklich mehr als genug. Da kamen viele Patches und es war ein Affentempo, Affenzahn, wenn du mich fragst. So. Und 2026 sieht so aus, als ob das so den Kurs beibehält.
Ich hoffe es. Und das ist eine Sache, das haben wir vor, keine Ahnung, bestimmt 10 Podcast-Folgen habe ich mal kurz angeschnitten, aber wir profitieren aktuell bei Star Citizen gerade immens davon, dass Squadron 42 Content Complete ist. Weil jetzt die ganzen Leute, die vorher die Welten für Squadron 42 gebaut haben, die Umgebungen gebaut haben, die den Content gebaut haben, die Dungeons gebaut haben und so weiter und so fort, die arbeiten jetzt an Star Citizen und packen jetzt halt das, was sie vorher in Squadron gemacht haben, packen sie jetzt ins PU. Und das hat man ja insbesondere dieses Jahr jetzt wirklich gemerkt, weil wir haben Pyro bekommen, wir haben damit die Executive Hangars bekommen, wir haben Hathor bekommen, wir haben Stormbreaker bekommen, wir haben die Onyx Facilities bekommen, wir haben das Update zu den Onyx Facilities mit der Site B bekommen. Wir haben jetzt nichts bekommen mit den QV-Stations. Und wenn sie in diesem Tempo weiter Content releasen, dann haben wir, glaube ich, als Spieler, haben wir echt viel zu tun. Und das hast du ja auch eben angeschnitten. Dieses Jahr ist jetzt zum ersten Mal wirklich so, dass diese Zwischenpatch-Flaute eigentlich nicht mehr wirklich da ist, weil auf der einen Seite kommen die Patches viel schneller und auf der anderen Seite ist aber auch Content drin, der genug Tiefe hat, damit man sich wirklich von einem Patch bis zum nächsten Patch, der dann das nächste Stück an Content mitbringt, damit beschäftigen kann.
Definitiv, und, wenn da nicht noch andere Herausforderungen wären, jetzt der letzten paar Wochen auch und sowas, ne? Also so, da sieht man nochmal das Balancing, was mit Engineering hineinkam, aber ich meine das Balancing auch im Zusammenhang mit der ganzen Kohle, mit der ganzen, wie funktioniert die Welt, lohnt es sich jetzt quasi aus der Kajüte zu steigen und dann ab ins Schiff zu gehen? Ich rede von Geldüberfluss und ganz vielen Sachen, die hier drin jetzt keinen Platz gefunden haben, wenn ich das so richtig sehe. Nur halt quasi dahingehend, dass sie es auf dem Schirm haben und das natürlich Optimierung ne, und Politur. Politur? Polishing, ja genau. Dann das Ganze mehr oder weniger nicht nur auf die Spielbarkeit im Sinne von Engine bezogen sind, sondern sicherlich auch auf die ganze Welt drumherum und die Wirtschaft
ja.
und wie das alles
ja, funktioniert. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Veränderung in der Unternehmensstruktur und der Veränderung der Ausrichtung von CIG zuzuschreiben.
Das ging Schlag auf Schlag.
Es war ja ganz lange so, dass aber es war ja ganz lange so, dass man sich hingestellt hat und gesagt hat, wir haben hier noch eine coole Idee, die wollen wir mit reinbringen und dann noch eine coole Idee, die wollen wir mit reinbringen und noch eine coole Idee, die wir mit reinbringen und es kam jedes Mal, kam wieder irgendein Feature dazu, das halb fertig war und dann aber ganz lange in diesem halbfertigen Zustand eigentlich da gewesen ist und sich nie so wirklich weiterentwickelt hat und dann hat man irgendwann vor, ja, ich würde sagen vor 3 bis 4 Jahren hat es dann auf einmal diesen Ruck gegeben, diese Veränderung bei CIG, wo man ganz klar gesagt hat, okay, wir fokussieren uns jetzt wirklich darauf, hier einen Release zu kriegen. Wir fokussieren uns auf die 1.0. Wir schreiben uns jetzt auf, was ist unsere Zielsetzung für die 1.0? Welche Features wollen wir bis dahin drin haben? Wir halten uns natürlich offen, dass wir auch nach der 1.0 das Spiel weiterentwickeln, neue Features mit reinbringen. Aber Zielsetzung 1.0 Release ist das Feature, das Feature, das Feature und das Feature. Und an dieser Liste arbeiten wir uns jetzt lang.
Ja.
Und die Features, die auf dieser Liste draufstehen, die bringen wir auch auf einen technischen Stand, der einem Spiel der heutigen Zeit angemessen ist. Heißt also, da hat man wirklich dann erst angefangen, sich auch alte Sachen anzugucken und dann aufzubereiten und zu fixen. Und ich
dass
glaube, das
funktionieren.
Ist
ja,
für,
das,
für CIG.
Ja. Ja. Zum Beispiel das Mining, das Geomining oder das Rock Mining im Zusammenhang mit Hathor, wo man dann eben am Ende des großen Ganzen irgendwie eine Höhle aufbricht und dort auch was abmeinen muss und so, mussten gewisse Dinge ja auch dann wieder funktionieren oder nochmal angeguckt und angefasst werden. Also ich finde schön, wie sie die Sachen verzahnen. Natürlich bin ich immer so schweren Herzens, wenn es darum geht, ich höre ja nie was von den Systemen, die auf die ich am heißesten warte, Hacking oder Data Running oder sowas, aber die sind ja dann quasi, also die quasi, die bauen ja da drauf auf, eben auf alles, was da kommen soll. Ja,
die bauen darauf auf.
Geduld halt.
Und da müssen wir uns einfach gedulden. Und selbst wenn es zu 1.0 nicht drin sein sollte, gehe ich nicht davon aus, dass diese Systeme vom Tisch sind, sondern ich gehe eher davon aus, dass diese Systeme später kommen, weil sie haben ja ganz klar gesagt, nur weil da 1.0 draufsteht, heißt das nicht, dass wir dann fertig sind mit der Entwicklung vom Spiel, sondern das ist unser Release und nach dem Release wollen wir halt eine andere Qualität von Content bringen, das wird dann wieder längere Entwicklungszyklen geben, dafür aber mit fertigen Features, die direkt reinkommen, vielleicht wird es wieder sowas wie das PTU geben, auf dem man die Sachen dann vorher spielen kann, aber das Ziel ist ja, zu 1.0 ein fertiges MMO da stehen zu haben und dann bringt man halt über Patches, bringt man dann weitere Features rein, weitere Schiffe rein,
so
weiteres sonst
MMOs
was
MMOs das eben machen.
Ja, so wie genau. MMOs das machen. Genau. Ich meine, WoW published bis heute irgendwelche neuen Expansions.
Genau.
Final Fantasy 14 tut dasselbe.
Ja.
Und ich sehe keinen Grund, warum Star Citizen das nicht genauso handhaben sollte.
Ich habe immer mit denen, weil viele oder einige werden bestimmt auch schon NPCs, ja, aber das wollten sie, also die NPCs, die auf Schiffen rumlaufen, die du dann irgendwie hast oder wie auch immer. Auch ich sage immer so die ESO-Begleiter, ne? Also so die Begleiter kamen erst 3-4 Jahre nach dem Release und ich glaube, die werden auf jeden Fall in so einem Format ins Spiel finden. Vielleicht überrascht uns ja CIG, aber eigentlich hatten sie ganz stringent gesagt, dass es nicht in der 1.0 drin ist. Aber für Überraschungen sind ja manchmal Menschen von CIG auch sehr, sehr bekannt.
Wie zum Beispiel bei VR. Es war nicht angekündigt und dann hieß es einfach,
ja,
übrigens, wir haben das hier jetzt fertig.
Überraschung. Gut, mir geht irgendwie die Stimme aus. Ich weiß nicht wieso. Jetzt schon seit 10, 15 Minuten. Deshalb, ich würde sagen,
wir sind auch schon seit einer Stunde dabei.
Genau, ja gut, aber habe ich jetzt, ich höre mich 10 Jahre älter. Also, jetzt kommt endlich Star Citizen, ihr Lieben. Nein, Spaß. Deadly, wie immer, es war ein Vergnügen.
Also, Hitch ist schon seit 20 Jahren unter der Erde.
Alter Verwalter, sehr schön. Dann einen schönen Abend, Deadly. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ciao.
Ja, und guten Rutsch an alle, die das hören.
Ach so, ja, guten Rutsch.
Vor dem neuen Jahr.
Das kommt gleich morgen raus. Ich werde es gleich rendern und dann geht's auch gleich hoch. Wir releasen im Moment immer Mittwochs so. Wenn wir es halten können, bis zum nächsten Mittwoch was aufzunehmen, kommt auch da die nächste Folge.
Das kriegen wir hin.
Supi. Na dann, einen schönen Abend und guten Rutsch euch allen und auch dir, Deadly. Ciao, ciao.